guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem Webcast in Vorbereitung der Herbstakademie. Heute ist dieser Webcast ein wenig eine globale Angelegenheit, weil Jens Heisterkamp sitzt als Co-Moderator in unserem Studio in Frankfurt. Antje Tönnies, unser heutiger Gast, wählt sich von zu Hause ein und ich sitze hier in unserem Studio in Fox Hollow in den USA, weil ich gerade kurzfristig in den USA bin. Insofern herzlich willkommen zu dieser globalen Ausgabe unseres wöchentlichen Webcasts. Wie ihr sie wahrscheinlich wisst, sind die Webcasts der letzten Wochen und auch noch der kommenden Woche ganz der kommenden Herbstakademie gewidmet. Die Herbstakademie, die gemeinsam zwischen der integralen Initiative, der Zeitschrift Info 3 und den Leiden Next schon seit einigen Jahren ausgerichtet wird und die dieses Jahr den Schwerpunkt hat, die Kultur der Zukunft. Und die Kultur der Zukunft haben wir einfach verschiedene Schwerpunktthemen gesetzt. Wir hatten ja schon eine allgemeine Einführungsrunde auch letzte Woche zu der Frage, was meint eigentlich Kultur der Zukunft in einem bewusstseinshistorischen Kontext. Heute haben wir Antje Tönnies hier als Gast, Antje Tönnies, die bei der GLS Treuhand wirtschaftlich für eine neue Bewusstseinskultur tätig ist, wenn ich das mal so sagen darf, und die als Referentin hier einfach einen sehr eigenen Impuls im Rahmen der Treuhand für Kulturentwicklung und Bewusstseinsentwicklung in eine Dimension reinbringt, wo wir dachten, das ist spannend, auch im Kontext einer spirituellen Herbstakademie. Und insofern herzlich willkommen, Antje.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dich dabei zu haben. Und Jens Heisterkamp wollte noch ein paar einführende Worte zu Antje Tönnies sagen, damit auch dein beruflicher Hintergrund unseren Hörern klar ist.
Ja, guten Abend erstmal noch aus Frankfurt hier auch. Mein Name ist Jens Heisterkamp von der Zeitschrift Info 3. Einige werden mich kennen von den früheren Herbstakademien auch. Ja, und ich freue mich, dass ich heute Abend dabei bin. Tom, herzlichen Gruß da über den Atlantik rüber. Du bist ein bisschen sehr schrill manchmal zu hören über die Telefonleitung, aber da werden wir uns auch wahrscheinlich dran gewöhnen.
Das sind die Schönheitsfehler der transatlantischen Verbindungen. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm.
Ich verstehe dich nicht. Okay, wir wollen noch nicht vergessen, dass wir noch einen zweiten Gast heute Abend haben, die Hilde Weckmann, die aus Berlin, wenn ich richtig sehe, auch zugeschaltet ist. Hilde,
ja.
Du bist noch in der Leitung.
Ah, Hilde ist in der Leitung.
Ja. Genau. Und zu Hilde gehen wir gleich über. Auch ein Mensch, der mit Wirtschaft zu tun hat. Aber wir wollten das Gespräch heute Abend beginnen mit Antje. Antje, du bist promovierte Geografin. Hast viel Auslandserfahrung in deinem Fach gewonnen und warst lange Zeit auch als Politikmanagerin für die Grünen tätig, bevor du dann zur GLS Treuhand gegangen bist. Was das genau ist, erzählst du vielleicht gleich selbst noch ein bisschen. Die GLS Bank ist ja gerade in den letzten Monaten auch im Zusammenhang mit so der Weltwirtschaftskrise eher positiv aufgefallen als eine Einrichtung. Und was die Treuhandstelle jetzt bei der GLS Bank macht, erklärst du uns vielleicht kurz selbst?
Genau, die Treuhandstelle, das ist also, wir sagen inzwischen GLS Treuhand, mit Treuhandstelle hat es mal angefangen. Ist so eine Art, muss man sich vorstellen, wie eine Agentur für Schenken eigentlich. Also wir unterstützen wohlhabende Menschen dabei, ihr Geld durch Schenkungen, und da gehören auch Stiftungen zu oder Testamente für, ja, wir sagen manchmal zivilgesellschaftliches Engagement oder auch soziales Engagement einzusetzen. Also Menschen, die genug Geld haben, dass sie sich von einem Teil trennen können, die unterstützen wir. Und auf der anderen Seite sind wir in Kontakt mit vielen Initiativen, so aus dem Spektrum sozialer Gerechtigkeit, Frieden, Ökologie, Kultur und eben auch Spiritualität, die dann in einzelnen Projekten und Initiativen unterstützt werden mit diesem Geld.
Ja, vielleicht ist noch interessant und wichtig zu erwähnen, sowohl die GLS Bank als auch die Treuhand sind ja von der Gründung her anthroposophische Initiativen.
Genau.
Jetzt mittlerweile über 30 Jahre, glaube ich, gibt es das.
Die Treuhand schon fast 50 Jahre.
Sogar schon 50 Jahre, oh je. Und wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass die Initiativen, die da heute passieren, aber weit über diesen Rahmen hinausgehen.
Ja, ganz genau. Also der Ursprung kam 61, als sich eine Gruppe von Leuten hier in Bochum zusammengefunden haben und wirklich einen neuen Umgang mit Geld versucht haben, ins Leben zu bringen. Mhm. Ausgehend davon, dass also Steiner verschiedene Qualitäten von Geld beschreibt. Eine ist Kaufen, die kennen wir alle gut, eine ist Leihen, die kennen wir auch alle gut und Schenken kennen wir vielleicht schon, also jedenfalls in großen Mengen schon nicht mehr so gut. Und gerade um diese Schenkqualität ging es und geht es eben heute auch noch. Und dahinter steckt so die Annahme, dass wir spirituell oder karmisch auch mit unserem Geld verbunden sind. Mhm. Und wo das Geld hingeht, was wir damit machen, einfach auch auf uns zurückwirkt.
Mhm. Sehr schön.
Und in die Welt wirkt. Also.
Super. Bevor wir jetzt schon richtig ins Thema reingehen, möchte ich auch vielleicht auch kurz die Hilde Weckmann ankündigen, die hier mit dabei ist. Das weiß ich nicht ganz sicher, Hilde, ob du es schaffen kannst. Und vielleicht bevor die Hilde Weckmann ist, dass wir auch gleich eine kurze technische Umstellung machen, dass wir auf den Präsentationsmodus umschalten können und vielleicht die Qualität doch ein wenig verbessern zu können.
Das wird hier gerade in Frankfurt versucht und es hat auch funktioniert.
Okay, ich hoffe, es ist ein wenig besser. Wir sind gerade im Präsentationsmodus. Hallo Hilde, schön, dass du es doch noch geschafft hast, auf diesem Webcast mit dabei zu sein.
Ja.
Hilde Weckmann schaltet sich gerade aus Berlin zu. Und Hilde, du bist einerseits sehr initiativ im Aufbau der integralen Bewegung in Deutschland, aber bist gleichzeitig eben auch eine erfolgreiche Unternehmerin im Naturkostgroßhandel und hast insofern eine interessante Position, insofern, dass dein Hintergrund nicht nur ein rein idealistischer Hintergrund einer neuen integralen Philosophie ist, sondern dass du auch sehr Hand anlegst in der Art und Weise, wie man ein neues, nachhaltiges, integrales Wirtschaften angehen kann, sage ich mal.
Ja.
Und ich freue mich sehr, dass du gemeinsam mit der Antje uns hier zur Verfügung stehst, um einfach dieses Gespräch mit uns zu führen, wenn wir eine neue Kultur ansprechen und einfach der Tatsache gerecht werden, dass eine neue Kultur nicht ohne neue Wirtschaft gehen wird, dass wir uns einfach mal darum unterhalten, wie gehen denn diese Dinge zusammen. Noch mal vielleicht als Frage vorweg, Antje, du hast es ja vorher angesprochen, dass der Hintergrund deiner Arbeit bei der Treuhand auch die Arbeit ist, die im Hintergrund von der Treuhand steht, nämlich auch der philosophische Ansatz von Rudolf Steiner, und dass der Rudolf Steiner ja so etwas wie eine eigene Geldphilosophie hatte, die Teil einer neuen Wirtschaftskultur sein könnte. Vielleicht, dass du hier ein paar Sachen sagen magst, was gemeint in einer Geldphilosophie.
Ja, also er hat eben mal geguckt, wie wirkt Geld überhaupt in dieser Welt. Und ich habe eben schon gesagt, also es gibt er hat dabei diese drei Qualitäten ausgemacht, das Kaufen, das Leihen und das Schenken, was man eben mit dem Geld macht. Und er hat gesagt, also beim Kaufen, da kommt eigentlich nichts Neues bei raus. Also da gibt es Dinge, die werden ausgetauscht, Geld ist dabei eine Art Recht. Moment und mehr, nicht mehr und nicht weniger. Beim Leihen, da ist es vielleicht schon einen Schritt weiter auf so einer Ebene von was Neuem ins Leben bringen. Da hat jemand vielleicht erstmal nur eine Idee und braucht dafür Kapital, um diese Idee umsetzen zu können. Aber beim Schenken ist es eine ganz besondere Qualität, denn da gibt es vielleicht noch nicht mal eine Idee, sondern mit Schenken kann man Freiraum schaffen. Und in diesem Freiraum können Leute sich was ganz Neues vielleicht überlegen oder können sich überlegen, wie sich ihre Philosophie materialisiert. Und dafür ist Schenkgeld eben wirklich notwendig. Es ist auch notwendig, wenn es um Bildung geht, wenn es um all diese Bereiche geht, in denen Geld nicht wirklich erwirtschaftet werden kann, in dem Sinne, wie wir das heute zumindest im Kapitalismus so erleben. sondern da, wo eben wo Freiräume geschaffen werden muss und wo sich etwas ganz Neues entwickeln kann. Und insofern gibt es da auch, finde ich, einen großen Zusammenhang zwischen dem, wenn wir uns vorstellen, wie die Welt und wie wir da drin aussehen können und der Notwendigkeit des Schenkens.
Schenkkultur klingt natürlich sehr schön, klingt sehr nach einer anderen Wirtschaft. Wie soll man sich denn das real vorstellen? Wie ist denn so eine Schenkkultur eingebettet in eine Wirtschaftstätigkeit, die wirklich auch auf dem Boden der Realität steht?
Also wir erleben das ja hier seit 50 Jahren, dass Gewinne hauptsächlich aus der Wirtschaft, weil wir hier in Bochum sind, waren das am Anfang vor allem Gewinne aus der Stahlwirtschaft. Also man muss ja erstmal Geld erwirtschaften, um es überhaupt verschenken zu können. Es gibt natürlich auch die Fälle, dass man Geld erbt, das haben dann andere Leute erwirtschaftet und man kann es dann weiter verschenken. Aber so ist zumindest der Zusammenhang, also die Frage, wo kommt es ursprünglich eigentlich her? Und wir müssen es erwirtschaften, aber es kann nicht alles immer nur reinvestiert werden. Dann bleibt alles gleich. Dann kann es überhaupt keine Innovation mehr geben. Und dieses erwirtschaftete Geld, wenn es aber dann verschenkt wird oder selbst wenn es versteuert wird, das ist ja so eine Art Zwangsschenkung, wenn man so will, und damit wird dann auch was Neues wieder an einer ganz anderen Stelle geschaffen. Das gehört eigentlich auch mit dazu. Also die Schenken als Teil der Wirtschaft, vor allem an der Stelle, dass was Neues geschaffen werden kann.
Super. Vielleicht auch die Frage direkt an dich, Hilde. Als Unternehmerin, die du ja auch bist, neben deinem idealistischen Hintergrund, wie klingt das für dich, Schenkökonomie als Perspektive einer neuen integralen Wirtschaft? Ist das von einem integralen Unternehmerstandpunkt etwas, was eine Bewusstseinszukunft hat, oder ist das etwas, das du dir vorstellen kannst, dass es wirklich ein wesentlicher Bestandteil eines neuen Wirtschaftens sein wird?
Also ich überlege halt die ganze Zeit, bei mir geht so durch den Kopf, wer ist es, der schenkt, wer ist es, der empfängt. Und ich halte das für eine ganz alte Form, also das ist was eigentlich die ursprünglichen Formen waren. Dann war es etwas, was im konventionellen Denken eine ganz starke Funktion hatte und was man ja auch gut aus Amerika kennt. Und ich finde es eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, eben dieses Steuern, also über Steuern, also Zwangsschenkungen zu machen, beziehungsweise darüber halt diese kommunalen oder diese gemeinschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Also das ist für mich eine gerechtere Form, als jetzt das dem einzelnen Wohlhabenden so ganz zu überlassen.
Also wenn ich deine Frage noch reinschieben darf hier aus Frankfurt, und zwar fände ich ohnehin noch wichtig zu sehen, ich glaube, Schenkökonomie ist ja jetzt nicht, oder Schenkwirtschaft ist nicht so zu verstehen im herkömmlichen Sinne, dass da sozusagen ein paar wohlhabende Stifter sitzen und die jetzt der Gesellschaft was Gutes zukommen lassen, sondern da muss doch eigentlich eine viel weitere Perspektive hinzukommen, die zum Beispiel sich auch die Frage stellt, was können wir eigentlich alles und was müssen wir loslassen, wenn wir von einer mehr haben wollenden Gesinnung im Wirtschaften loskommen wollen und in so einen viel freieren Raum eintreten, der eben mit dem Begriff Schenken eröffnet wird?
Ja, ich finde das Stichwort freier Raum, das ist auch was bei so einem, also bei einem freien Schenken eben eine ganz andere Qualität hat. Also wenn man, also ich bin jetzt überhaupt nicht, wenn ich gegen Steuern reden, aber bei einer Versteuerung hat man natürlich eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, sich damit zu verbinden, wohin das Geld geht. Also man weiß es unter Umständen gar nicht. Oder man kann auch vielleicht die Projekte ablehnen, die mit Steuergeldern finanziert werden, jedenfalls teilweise. Wenn man die Möglichkeit hat, sein Geld freizuschenken, dann kann man natürlich zumindest, sagen wir mal, mehr eine Richtung vorgeben. Wenn man will, kann man es unter Umständen auch verfolgen, was daraus wird. Und ich glaube, das verbindet sich bei der, also auf der Seite der Schenkerin oder des Schenkers mit einem ganz anderen Gefühl und mit einer anderen Bewusstseinsqualität. Also ich kann nun zum Staat, egal welches Verhältnis ich habe, ich kann das gut finden, dass mein Geld darüber redistributiert wird, aber ich kann mich nicht wirklich damit verbinden und ich kann auch nicht dieses Gefühl entwickeln von, es ist genug für alle da und ich lasse was los, denn ich tue es gar nicht freiwillig. Es ist ja also deswegen ja auch eine Zwangsschenkung, weil da steckt eben der Zwang drin. Und natürlich sind wir, also zumindest in Europa, denke ich, überhaupt nicht in der Situation, dass wir sagen können, wir können jetzt die Steuern abschaffen und schenken mal drauf los. Aber in so einem Raum wie der Treuhand, glaube ich, dass wir das anfangen können zu üben. Und die Erlebnisse, die die Leute, also die wir hier alle miteinander haben, indem wir versuchen, so eine Kultur aufzubauen, die eben diese individuelle Freiheit mit so einer gesellschaftlichen Relevanz verbindet. Also das ist schon eine Übung und die Leute, die sich von einem Teil ihres Vermögens trennen wollen, die erleben, glaube ich, ganz viel Bewusstseinswandel dadurch. Die erleben, wie sie manchmal eine Hülle, wie sie einen Zwang ablegen können. Am deutlichsten wird das vielleicht sogar bei Leuten, die am Lebensende stehen und die sich überlegen, ein Testament zu machen und die bei denen oftmals ein richtiger Prozess einsetzt, dass sie mit dem Geld loslassen auch ganz viele irdische Bindungen, wenn man das mal so sagen will, loslassen können. Das hat eben auch mit den Erwartungen, die sich so mit Geld verbinden, zu tun oder mit allem, was da für uns dranhängt.
Ich find das sehr spannend, weil ganz ehrlich gesagt, wenn ich den Begriff Schenkökonomie höre, habe ich eine doppelte Reaktion drauf. Mhm. Und das erste ist so, einfach diese Fragestellung, ist denn das nicht ein bisschen naiv?
Ja.
Kann das denn wirklich mit Schenken funktionieren? Aber dann, und das hast du jetzt auch mit angesprochen, wenn man drüber nachdenkt, kommt man einfach zu Bewusstsein, wie sehr Schenken bewusstseinsorientiert ist. Weil was heißt Schenken? Schenken heißt ja, dass ich freiwillig, aus eigener Absicht heraus, und weil ich die Möglichkeit habe, weil ich den Wohlstand habe, über Geld zu verfügen, Geld für etwas gebe, nicht aus Eigennutz heraus, sondern weil es Sinn macht, weil ich denke, dass das ein sinnvolles Geben an etwas, an jemanden ist.
Ja.
Und natürlich hat es sehr viel mit einer reichen Gesellschaft zu tun, wo Menschen die Möglichkeit haben, aus einer Sinndimension Geld zu geben. Mhm. Und wenn ich jetzt auch aus einem sehr eigenen Bezug zum Beispiel spreche, von dem Leiden Next, weil ein guter Teil unserer Arbeit auch im Fundraising ist, dass wir Leute fragen, uns mit Geld zu unterstützen und das auch nicht aus einer Haltung heraus machen, die sagen, bitte, bitte helft uns, sondern wir glauben, dass wir etwas sehr Sinnvolles machen und dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, mit dem Reichtum, den sie haben, etwas zu tun, das Sinn ergibt. Und ich glaube, dass das, was du mit der Schenkökonomie ansprichst, einfach diese Dimension hat, dass Leute die Möglichkeit besitzen, mit dem Wohlstand, den sie haben, eine sinnvolle, ethische Handlung in der Welt zu setzen. Und da sehe ich einfach sehr stark diese Bewusstseins, diese Fundiertheit im Bewusstsein. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht Sinn? Und da kann ich eine sehr oberflächliche Definition von Sinn haben oder eine sehr tiefe Definition von Sinn haben. Und da sind wir mitten in dem Bewusstseinsthema. Aber so einfach diese Orientierung, dass ich mit dem Geld, das ich habe, mit dem Wohlstand, das ich habe, einfach Sinn stiften möchte, hat was unheimlich Attraktives.
Ja.
Da haben wir so in die Runde gesagt, egal ob Jutta oder Ante oder auch Jens, wenn ihr darauf reagieren wollt, ich glaube, es ist schon alles zu sehen, dass es so eine Bewusstseinsdimension besitzt.
Ich finde, die geht sogar noch. Hilde war da?
Ja. Darf ich kurz was dazu sagen, weil ich die ganze Zeit mit dem Bewusstsein des Schenkenden oder der Schenkenden und der Beschenkten. Also das ist für mich schon ein ganz wesentlicher Anteil, den ich aus dem integralen Kontext halt hier einbringen möchte, weil ich erlebe das halt ganz häufig. Ich habe mich ja auch viel mit Stiftungen beschäftigt und das ist schon auch häufig was, wo jemand so ein bisschen auch seinen Willen durchsetzen will und das auf Jahrhunderte. Also für mich ist es doch eine recht alte Form, wo ich also eher am Überlegen bin, wie man das weiterentwickeln könnte und in eine postmoderne oder möglichst sogar noch postpostmoderne Form überführen könnte, weil für mich sind das alles traditionelle Formen, die wir zwar nutzen, die auch natürlich irgendwas im Bewusstsein bewirken, das ist auch immer spürbar, nur das Bewusstsein ist, wo es ist und es ist nicht automatisch so, also ich erlebe es ja auch häufig, weil ich ja gerade auch am Fundreisen im integralen Umfeld bin und ich merke halt, dass also im Moment postmoderne Themen sehr, sehr leicht Geld kriegen, also die Bewegungsstiftung beispielsweise hat sich da also sehr, sehr schnell in sehr hohe Summen bewegt, weil da eben auch ein Zeitgeist getroffen wird oder auch ein Bewusstsein oder eben es gibt viele Menschen, die traditionell spenden oder Stiftungen gründen und da möchte ich ein bisschen differenzieren.
Da würde ich gerne versuchen, eine Ergänzung zu machen, Hilde und Tom. Und zwar, ich denke, diese Beispiele, die du, Hilde, da jetzt vor Augen hattest, das kennt man auch. Das sind Stiftungen, die aber eigentlich, würde ich sagen, gar nicht wirklich auf Schenkungen beruhen, jedenfalls von der Qualität oder von der Energie her nicht, sondern das sind dann zum Beispiel Einrichtungen, die irgendein Krankenhaus oder auf eine Universität oder so einen ganz engen Ziel eigentlich beschränkt sind. Und da ist ja diese tiefe Qualität von Schenkung, zu der ja die Absichtslosigkeit ganz wesentlich gehört, überhaupt nicht erfüllt. Und es ist, glaube ich, besser, wenn wir versuchen, uns auf diesen Begriff wirklich mal zu konzentrieren und zu fragen, was liegt denn eigentlich in der Qualität einer Schenkung drin? Denn das hat für mich, oder da habe ich die Ahnung, dass das ganz viel mit dem zu tun hat, was uns auch an der Frage, was ist Bewusstsein eigentlich, interessiert, zu tun hat. Denn eine wirkliche Schenkung, also ich erinnere da an diese drei Kategorien, die Antje erwähnt hatte, mit dem Kaufen, Leihen und Schenken. Bei Kaufen hast du eine ganz klare Erwartung, was zu bekommen für dein Geld. Beim Leihen hast du es eigentlich auch noch. Du willst was zurückhaben, du willst vielleicht sogar Zinsen haben. Aber wenn es wirklich eine Schenkung ist, bedeutet das, dass das aus einer Absichtslosigkeit hervorgeht. Und da frage ich mich gerade, was heißt das eigentlich als Anforderung an unser Bewusstsein, als an unsere Haltung, zu einer solchen Absichtslosigkeit überhaupt zu kommen, also auch unter uns als Menschen, als Verhältnis, Absichtslosigkeit als Ideal. Also dieses Feld würde ich gerne da mal aufmachen.
Ja, ich finde, da bewegen wir uns in die richtige Richtung. Ich kann das auch, also ich benutze daher auch, oder wie auch alle in der Treuhand, diesen Begriff Schenken viel lieber als Stiftung, weil natürlich da total was dran ist, was Hilde eben gesagt hat, dass diese Stiftung auch ein Instrument sein kann, was das Ego weiterfüttert, sag ich
ja.
Also wo man sich wirklich als die Person
verewigt
darstellen will, verewigen will und so weiter. Ich will das auch gar nicht vollkommen schlecht machen, nur das ist eine ganz andere Qualität als das Schenken, wie wir das verstehen. Wenn es bei uns um Schenken geht, dann geht es also auch in den Stiftungen, die wir hier gründen, also lassen wir fast keinen Ewigkeitscharakter zu. Wir versuchen eigentlich zu sagen, innerhalb von einer Generation sollte das Geld auch aufgebraucht werden, damit wir auch dieses, das schon wieder versucht wird sozusagen, irgendwas in die Ewigkeit zu denken und also mit einer ganz bestimmten, mit einem daran festhalten eigentlich, mit einer bestimmten Intention. Also das versuchen wir zumindest zu üben, das nicht so zu machen.
Aber man könnte ja, Antje, man könnte ja noch mal viel radikaler auch nachfragen. Vielleicht macht ihr das in der Treuhand ja sogar auch. Sind wir eigentlich überhaupt schon in der Lage zu schenken als Menschen heute? Und sind wir nicht immer viel zu sehr von irgendwelchen Absichten oder Erwartungen oder Hoffnungen oder was weiß ich doch noch immer geprägt? Also sind wir überhaupt schenkfähig schon?
Also offensichtlich, also sind wir das, weil die Treuhand gibt es seit 50 Jahren, es hat einfach immer Leute gegeben, die das wirklich wollten und die was loslassen wollten. Aber ich glaube, dass man, wenn man diesen Prozess anfängt und sagt, ich interessiere mich dafür und ich verbinde damit Familiengeschichte, ich verbinde damit für mich die Wirtschaftsgeschichte oder Erwerbsgeschichte und wie kann ich eigentlich damit umgehen, wie kann ich das loslassen? Also ich glaube, viele Leute wollen das auch eigentlich loslassen, weil wir ja mit Geld, also erstmal ist ja Geld in unserer Welt was alle haben wollen, aber wenn man es dann hat, dann hängt da unter Umständen ganz viel dran, was man gar nicht will. Also wenn man was erbt, dann hängt da unter Umständen eine schwierige Familiengeschichte. Es kann auch eine glückliche Familiengeschichte sein, aber irgendwas hängt einfach immer damit zusammen. Also das meinte ich am Anfang auch mit einer spirituellen, mit einer karmischen Qualität, die dieses Geld hat. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern damit ist irgendwas verbunden. Auf einer anderen Ebene.
Ich würde hier gerne nachfragen oder auch also diesen Begriff der Absichtslosigkeit ein wenig in Frage stellen, weil wenn ich wirklich Geld nur so loslassen möchte, dann ist doch die einfachste Art und Weise, das Geld einfach auf der Straße liegen zu lassen. Ich würde es ja nicht unbedingt zur Treuhand zum Beispiel tragen, da ist ja irgendeine Absicht dabei, es nicht auf der Straße liegen zu lassen, sondern es zu euch zu bringen. Und insofern nachgefragt, wie vereint sich das bei euch in eurem Denken mit dieser Idee der Absichtslosigkeit?
Das ist eine ganz komplizierte Frage und da kann man die Antwort auch darauf haben, dass es die gar nicht gibt. Also ich würde es als Spannungsfeld bezeichnen wollen. Also einmal sich das zu wünschen, es loszulassen und natürlich wünscht man sich vielleicht damit auch irgendwas anderes Gutes in Gang zu setzen, anderen Menschen damit einen Freiraum möglich zu machen, vielleicht sogar so weit schon, also zumindest ein Feld sich auszusuchen. Ich möchte gerne, dass das zu einer ökologischeren Welt beiträgt und da möchte ich Leuten den Freiraum für geben und so weiter. Das ist natürlich nicht absichtslos, dann mehr in so einem absoluten Sinne. Und ich glaube, dass dann der Prozess, der in einem selbst eintritt und wie man eben versucht, sich davon auch fast schon loszuschälen, ich glaube, das erleben wir, selbst wenn wir jemanden, der auf der Straße bettelt, Geld geben, in dem Moment ist das was und dann lassen wir es los und es wirkt in uns vielleicht auch noch nach. Also es gibt einem vielleicht ein gutes Gefühl, vielleicht bezieht man es aber auch darauf, was das bei dieser anderen Person auslöst. Vielleicht ist es sofort wieder weg und man fühlt sich einfach nur erleichtert oder es hat unter Umständen noch mal gar keine Auswirkung. Also und wenn man versucht, das ein bisschen, also natürlich, wenn es um größere Summen geht, dann ohnehin, dass man versucht, ein bisschen genauer auszuspüren, was dann auch bei einem selbst passiert, dann sind wir, glaube ich, so auf dem richtigen Weg. Und dann wird vielleicht auch egal, wie der Anfang war, ob es dann noch eine Richtung haben sollte oder ob man schon wirklich komplett ohne Intention. Ich glaube, am Anfang gibt es immer noch irgendeine Art von Intention. Aber dann ist man auf dem Weg.
Ja.
Ich möchte auch dagegen sprechen.
Okay,
also meiner Ansicht, ich würde gerne oder lieber die Intention bewusst machen. Nicht vollkommen das frei geben und es ist egal, ob dafür also ein Ku Klux Klan Anhänger damit was macht oder ein Integraler damit was macht oder so. Also ich bin da sehr sehr stark daran interessiert, da auch mitzugestalten. Und ich meine, es hängt immer vom Bewusstsein ab und von der Ebene des Bewusstseins eben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der in solchen Diskussionen leicht unter den Tisch fällt.
Wenn ich da, Hilde, auch direkt nachfragen darf, du hast es ja vorher schon angedeutet, indem du den Unterschied gesetzt hast zwischen, was du alte Formen genannt hast und Postmoderne oder vielleicht Postmoderne. Wie würden denn aus deiner Sicht diese Postmodernen, wenn man diesen Unbegriff mal so nimmt, Formen einer neuen Schenkung? Kultur oder auch einer neuen Wirtschaftsform in diesem Bereich denn aussehen? Hast du hier eine Vision, was diese zukünftige Art und Weise sein könnte?
Also ich kann da nur jetzt meine persönlichen Vorstellungen benennen. Also meine Vorstellung wäre, möglichst viel Mittel einem Kreis von Waisen zu geben und da zum Wohl des Ganzen einsetzen zu lassen. Und das ist ein Stück weit ja auch versucht, in demokratisch verfassten Gesellschaften war ja mal die Idee, die Waisen sollen die Politik machen oder so, ne? Und da ist eben im Moment ja auch noch immer stark das Ego dazwischen, ne? Und ich bin da selber immer wieder auch am Versuchen. Also wir haben ja auch schon vor 30 Jahren die ersten Schenkungen verwaltet oder auch Frauenprojekte damit unterstützt oder mit Netzwerk Selbsthilfe so Art ein Vorläufer einer eigenen Bank zu gründen. Oder die Marlene Kück hat dann eine Bank draus gemacht. Und das sind alles Versuche gewesen, parallel zu der Entstehung der Treuhand und der GLS. Also wir haben es mehr in diesem alternativen Umfeld gemacht und die GLS und die Treuhand haben mehr im anthroposophischen Umfeld gearbeitet. Und wir haben jetzt, wenn wir jetzt einen Verein gründen wollen oder eine gemeinnützige GmbH gründen oder so, immer wieder die Situation, dass wir quasi mit alten Formen umgehen, die zum Teil schon Jahrhunderte alt sind und die eine sehr wertvolle Entwicklung aufnehmen, aber ich suche eigentlich nach Weiterentwicklungen.
Aber Entschuldigung, ein Zwischenruf aus Frankfurt. Der Rat der Weisen, der Geld verteilt, das ist schon bei Plato schief gegangen. Also dass das nun gerade eine neue Vorstellung ist, das will mir nun gar nicht einleuchten. Und die ganzen Probleme, die damit zusammenhängen, der Zusammensetzung solcher Kreise, also wie das demokratisch gehen soll, also da hätte ich doch große Fragezeichen. Aber was modern ist, ist das ganz bestimmt nicht.
Ja, okay, ich bin nicht der Meinung, dass das nach dem platonischen Modell stattfinden soll, sondern ich suche einfach nach Formen, die eben über die Demokratie hinausgehen, die aber die Demokratie mitnehmen. Und da durchaus, also wir haben ja ständig solche Räte, die also diese Geldvergaben machen. Das ist ja eben die Bank, die GLS-Bank oder die Treuhand, das sind ja auch alles Gruppen von Menschen, die solche Funktionen bereits innehaben, ne? Und da würde ich mir halt wünschen, noch ein bisschen mehr die Bewusstseinsebenen mit einzubeziehen, ein bisschen auf die Quadranten zu achten. Und ich glaube schon, dass wir da mit der integralen Landkarte deutlich weiter sind als damals zu Platos Zeiten. Obwohl sie es auch gut gemeint haben.
Arti, du wolltest ja direkt jetzt auch auf die Hilde eingehen und ich vielleicht noch so als Zwischenfrage gerichtet. Ich sehe da so zwei Perspektiven, die vielleicht unterschiedlich sind, vielleicht auch nicht. Das eine ist so, Mittel in die Hand von Weisen zu geben. Und die andere Perspektive ist Schenken und sogar absichtslose Schenken als eine Bewusstseins- oder eine spirituelle Perspektive. Sind das zwei auseinander driftende Vorstellungen oder trefft ihr euch da irgendwo auf einen Punkt?
Also ich habe das Gefühl, in der Praxis kommt es oft zusammen. Das habe ich eben ja versucht zu beschreiben mit so einem, also dass wir uns da in einem Prozess befinden. Und das finde ich auch das Neue. Also dass wir versuchen wollen, nicht dabei aufzuhören zu sagen, ich habe Geld und denen fehlt es und da machen wir einen Transfer und dann hat sich die Sache erledigt, sondern darauf zu achten, was passiert sowohl in denen, die ihr Geld abgeben können, als auch in denen, die ihr Geld, also die Geld geschenkt bekommen. Das ist ja eigentlich auch was ausgesprochen Besonderes, irgendeine Idee zu haben oder auch nur Zeit geschenkt zu bekommen, in der ich nicht arbeiten gehen muss und in der ich irgendwie mir was Gutes überlegen kann, in der ich mich selber weiterentwickle und so weiter. Also ich glaube, dass auf jeder Seite durch dieses Schenken durchaus was Spirituelles in Gang gesetzt wird. Das muss nicht jedes Mal passieren, oder das passiert vielleicht sogar nur in weniger Fällen, ja. Aber ich glaube, dass da eine ganz große Möglichkeit drin steckt. Weil selbst wenn man, also wenn man an so einem Punkt ist und sagt, also ich habe jetzt das Geld und die brauchen es und da gebe ich es jetzt hin, warum macht man das eigentlich? Also wenn man da schon anfängt, an der Stelle nachzufragen oder sich, also sich da mal ein bisschen reinzubegeben und da in tiefere Schichten vorzudringen und zu fragen, also da kann man natürlich unter Umständen bei rauskriegen, das ist, ich tue das, weil ich für Umverteilung von Finanzen in der Gesellschaft bin, das ist auch ein Grund, ja. Aber man kann da auch auf ganz andere Gründe kommen, wenn man sich drauf, wenn man bereit ist, sich tief drauf einzulassen und wenn man bereit ist, da ein bisschen nachzufühlen, warum man es eigentlich tut.
Aber lauft das dann nicht einfach auf die Fragestellung raus, was ist eine große oder tiefe Perspektive oder weite Perspektive auf die Frage, wo ich Mittel, Geld hingeben soll. Also wirklich eine ganz einfache Bewusstseinsfrage, was ist die umfassendere Möglichkeit, was Gutes zu machen mit der Tatsache, dass ich Mittel zur Verfügung habe?
Ja, ich glaube, da kann man noch einen Schritt weiter gehen, in eine Ungerichtetheit, nicht so wie Hilde das eben gesagt hat, also ich glaube, niemand hier will natürlich, dass der Ku Klux Klan Geld bekommt, ja. Also auf so einer Ebene nicht, aber wie kann ich mich so in mir selbst und in der Welt positionieren und im Ganzen positionieren, dass ich weiß, wenn ich hier Geld loslasse, dann kommt es dem Ganzen zugute, sag ich jetzt mal. Und sich versuchen, da reinzufühlen. Darum geht's, glaube ich.
Bei mir geht es nicht darum, dass die kein Geld kriegen, weil für die Menschen, die dort Geld hingeben, und das sind erhebliche Summen, die da hingehen, ist das genau das, was die wollen und das, was für die auch richtig ist. Und das hängt wiederum mit dem Bewusstsein zusammen.
Ja, aber das
ich will nicht jetzt sagen, okay, ich darf nur dahin, sondern ich sage, Bewusstsein gibt und Bewusstsein nimmt. Und ich finde es hochinteressant, und das ist, glaube ich, das, was in der Treuhand seit Anfang versucht wird, ist auch dieses Bewusstsein mit zu untersuchen oder da auch hinzuschauen. Das ist eine sehr, sehr schöne postmoderne Qualität.
Mhm. Wenn du sagst, Hilde, das ist eine schöne postmoderne Qualität, wo könnte man hier noch einen Schritt weitergehen?
Das ist die große Frage.
Hast du auch die große Frage auch irgendwie so erste Formen von Antworten?
Ich konnte dich jetzt nicht verstehen.
Hast du da auch so irgendwie erste Formen einer Antwort für dich, wo das hingehen könnte? Oder ist das im Prinzip schon einfach die richtige Antwort?
Nein, es ist natürlich nicht die Antwort. Es ist so, dass wir da im Moment einfach danach forschen und danach darum ringen und das auch versuchen. Und ich persönlich, es übersteigt im Moment einfach meinen Horizont. Ich kann noch nicht sehen, weil es ist natürlich genau richtig, wie der Jens sagt, ich kann das nicht irgendwelchen Leuten in die Hand geben und es die verteilen lassen. Sondern wir haben ja hochkomplexe Strukturen in unserer Welt und diese hochkomplexen Strukturen haben ja auch unglaublichen Wohlstand in der Welt geschaffen und ermöglichen es auch, dass wir im Moment, in meinem Leben ist es eben schon von 3 Milliarden auf 6 Milliarden die Bevölkerung angestiegen.
Genau.
Und es werden wahrscheinlich in meinem Leben auch nochmal die 10 Milliarden sein. Und das ist ja schon auch eine ganz, ganz große Leistung der Moderne.
Ja.
Und dennoch wächst die Armut immer mit, weil eben, denke ich auch, wir eben so einen großen Bevölkerungszuwachs haben. Und wir haben hochkomplexe Systeme, in denen wir also nicht einfach Geld verteilen können, weil wir jetzt Gutmenschen sind, sondern wo wir eben systemisch auch arbeiten.
Tom, sollen wir die Runde aufmachen langsam?
Ja.
Entschuldigung.
Ich wollte das nach der Frage jetzt langsam aufmachen. Aber Hilde sagt den Satz noch zu Ende.
Ich kann dich nicht verstehen.
Magst du den Satz noch zu Ende sagen? Den Gedanken?
Naja, ich wollte jetzt das große, ganz große Finanzsystem anschauen, aber ich würde es auch besser finden, gehen wir mal in die Gruppe. Also es ist einfach
so.
In alternativen Kreisen da auch sehr viel Romantik drinnen und ich bin da immer auch so ein bisschen, spreche auch gerne über Realitäten.
Okay, vielleicht ist das auch das richtige Stichwort, um jetzt die Runde aufzumachen. Ich denke, die Technik müsste jetzt den Modus umschalten. Das braucht einen Augenblick vom Präsentationsmodus zum Konversationsmodus. Okay, ich glaube, wir sind jetzt offen. Und die Frage an die erweiterte Runde derjenigen, die hier am Telefon sitzen und am Telefon sich hier einschalten wollen, gibt es hier dazu zum Gesagten einfach Fragen, Anregungen? Vielleicht Jens, wenn du die Telefonnummer auch noch zur Hand hast in Frankfurt, wo man sich hier einwählen kann, dass du es vielleicht hier durchsagen kannst, weil ich habe es nicht zur Hand hier.
Hier gehe ich gleich nochmal durch. Das ist die 001-219-509-8222. Und dann ist der Code, den man eingeben muss auf Anfrage 529500 und die Raute-Taste. Ich hätte sonst, Tom, sonst den umgekehrten Weg, gar nicht ins große System reingehen, sondern ins kleine, weil ich meine, Schenken hat doch auch nicht nur mit Geld zu tun, sondern ist doch irgendwie auch eine sehr schöne Grundhaltung, wenn man denkt, wie viel im alltäglichen Leben ja auch von dieser Qualität bestimmt ist oder vielleicht auch noch mehr bestimmt sein könnte. Also für mich drängt sich da einfach eine Parallele durch diese erstrebte oder im Hintergrund stehende Absichtslosigkeit auf. Das hat doch auch mit Meditation letzten Endes zu tun. Also sich dem Bewusstsein zu öffnen, ist doch auch letzten Endes nur möglich in so einer Haltung, wo man ganz absichtslos, erwartungslos wird. Also ist das nicht auch eine Form von Schenken? Und was ich spannend finde, ist, dass heute offensichtlich in das wirtschaftliche Denken hinein wieder verstärkt Überlegungen kommen, die da eigentlich auf einem ganz anderen Feld eine ähnliche Qualität haben. Aber das muss gar nichts damit zu tun haben, nur dass man jetzt vielleicht mal viel Geld hat zufällig oder biografisch, sondern diese Haltung kann man eigentlich überall trainieren oder anwenden.
Ja, ich finde natürlich, dass da was dran ist und wenn man irgendwie so anfängt, sich zu überlegen, was wird dann überhaupt geschenkt? Also man schenkt sich auch unter Umständen Zeit, man schenkt sich Aufmerksamkeit anderen oder sich selbst oder dem großen Ganzen oder Gott oder wie man es immer nennen will. Frauen schenken Leben und da steckt auch überall diese kann diese Absichtslosigkeit drinstecken. Und das ist, glaube ich, eine Spur, der wir da noch mehr nachgehen müssen und die wir noch mehr üben müssen. Die vom Ego bestimmte Absicht vielleicht mehr und mehr zurückzunehmen und mal zu gucken, was dann überhaupt passiert.
Der Absichtslosigkeit doch noch einmal nachzufragen. Also, wie du gerade formuliert hast, ist eine Gleichsetzung zwischen Absicht und Ego. Gibt es auch eine Absicht, die nicht unbedingt an das Ego gebunden ist, sondern die sehr tief mit der spirituellen Realität selbst zu tun hat, aber trotzdem etwas will?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es das auch, ja. Also diese, also dieser Zusammenhang, mir fällt da eine Geschichte ein, also eine Untersuchung, die es mal gegeben hat, wo Leute, wo untersucht worden ist, warum Leute eigentlich Blut spenden, ja. Und also Blut spenden kann man machen, weil man Geld dafür bekommt, oder man kann es machen, ja, mit ganz anderen Absichten. Und wenn man das jetzt mal, also zwar sehr flach, aber so interpretieren will, dass man da entweder einen ökonomischen Austausch auch macht oder ein Geschenk, was zumindest auf der Ego-Ebene absichtslos ist und vielleicht eine andere, tiefere Absicht hat, damit andere zu unterstützen mit dem Lebenssaft. Also da merkt man vielleicht, wie unterschiedlich Absichten sein können und wie sehr vielleicht man doch eine tiefmenschliche Absicht finden kann gegenübergestellt so einer Ego-Absicht.
Ja, weil da trifft sie meines Erachtens das, was du mit Absichtslosigkeit ansprichst, mit dem, was Hilde hier reinbringt, wenn sie, so wie ich es zumindest ja, von Weisheit spricht. Weil, wenn man es so formuliert, eine leise Absicht ist eine Absicht, die wird auch von einer sehr großen Tiefe getragen. Sonst wäre, also das ist zumindest so, wie sich Weisheit für mich anhört. Da ist etwas drinnen, was weit über mein Ego hinausreicht, damit es wirklich ein Ausdruck von Weisheit ist und nicht nur von Wissen, von kind of informiert sein. Und insofern finde ich diesen Begriff Weisheit einen wunderschönen Begriff, weil er diese beiden Dimensionen in sich vereint. Einerseits hat es ja wohl eine Richtung, also Weisheit ist nicht einfach die offene Weite von einer Meditationserfahrung, sondern die hat auch eine Konkretheit, also da ist immer etwas, was auch angewandt werden kann, aber andererseits eben nicht nur. Und vielleicht ist das auch gemeint, wenn man von einer Weisheitskultur spricht, wo sich diese Dimension des, ich würde es mal so formulieren, des Nichtwissens und Wissens auch zusammenbringen lassen und wo dann auch die Frage, wie kann ich denn Mittel, Reichtum, Geld, Wohlstand einsetzen, sehr wohl auch aus einer Absicht tragen kann, aber eine Absicht, die auch aus einer sehr großen Dimension kommt.
Genau. Also schön. Ich bin zwar, also jetzt bei dem ersten Nachdenken darüber, also scheint mir das eben logisch zu sein, dass man Absicht da eben nochmal auf verschiedenen Ebenen verstehen kann. Ich glaube aber, wenn ich also an dieses buddhistische zum Beispiel being nobody going nowhere denke, dann glaube ich, dass da sich eine Absichtslosigkeit mit verbindet, die noch tiefer liegt.
Ja, genau darin hat sich auch meine Frage gerichtet.
Ja.
Weil ich dieses Going Nowhere so von meiner Erfahrung her nur das halbe Bild ist.
Mhm. Und was ist die andere Hälfte?
Dass wir andauernd auch irgendwo hingehen, dass dieser ganze Prozess des Kosmos, des Universums wohin gehen ist, dass es einerseits so diese tiefe Transzendenz, die der Buddhismus auch so anspricht mit der Lehre, dass es eine tiefe Realität ist, dass diese Realität aber eine andere Dimension hat, nämlich die Dimension des Werdens, die sehr wohl wohin geht.
Und meiner Ansicht nach ist eben Geld genau ein Ausdruck der Sphäre, der anderen Sphäre. Also das gehört für mich viel stärker in den Bereich, wo wir etwas bewirken, wo wir das Werden erzeugen. Und ich habe mich auch gerade gefragt, also ich kann mir das ganz schwer vorstellen, also Geld mit vollkommener Absichtslosigkeit zu verbinden. Das fällt mir extrem schwer und das halte ich also nach wie vor nicht für sinnvoll.
Fällt euch das leichter, wenn ihr mal versucht, von dem Geld wegzugehen im Moment und euch das als Gabe vorzustellen?
Ja, dann sind wir in einer ganz anderen Diskussion. Also da gibt es ja auch ganz viele Ansätze, wie wir also unsere Gesellschaft aufteilen. Also ich komme früher, haben wir Dualwirtschaft gemacht, jetzt macht der Fritjof Bergmann New Work, der also eine Dreiteilung versucht. Ich denke, da können wir noch sehr lange drüber auch sprechen. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie wir unsere Leistung für die Gesellschaft erbringen und verteilen.
Ja. Mir fällt gerade noch ein, bei Kindern hat man das doch ganz stark mit der Absichtslosigkeit realisiert. Also wenn man alles, was man für Kinder macht, sollte doch von dem Ziel Absichtslosigkeit getragen sein. Und das ist jetzt nicht nur, was man da geltlich macht, sondern überhaupt der ganze Einsatz. Und da scheint mir auch eine Parallele eigentlich zu diesem, was Tom mit der Evolution angesprochen hat, zu sein. Weil man setzt ja natürlich in Kinder auch Hoffnungen, aber man hat ja keine Absichten mit ihnen oder sollte sie nicht haben, weil das eigentlich in der Regel zu Verformungen dann in der nächsten Generation führt. Und insofern wäre vielleicht da mal die Frage, inwieweit sind wir eigentlich als Kinder des Kosmos oder als Kinder dieses evolutionären Prozesses frei, uns auch weiter zu verschenken. Denn wir verdanken uns da ja auch ganz stark etwas. Also um in diesem Kinderbild zu bleiben, also wir sind eigentlich ganz offen nach vorne und wir haben aber trotzdem auch was von dieser Energie.
Ich würde ganz gern jetzt nochmal die Chance nutzen, auch diese Frage an unsere Zuhörer weiterzuleiten. Vielleicht ist auch jemand, der auch direkt auf diese Frage mit eingehen will, weil wir kommen auch langsam gegen Ende, und zu sehen, ob da vielleicht jemand dabei ist, der sich auch direkt auf diese Fragestellung von Jens hier beziehen möchte und natürlich auch sonst hier seinen Beitrag noch reinbringen möchte, einfach um auch diese Möglichkeit noch einmal zu geben.
Ja, hallo, hier ist die Andrea.
Hey Andrea.
Ich möchte zu sagen, mit diesem absichtslosen Schenken, da habe ich auch meine Bedenken, weil auch wenn ich mich höher geistig entwickle, ich werde immer gucken, wo möchte ich es hingeben. Also ich glaube nicht, dass man das wirklich ganz absichtslos hat. Das hat für mich sogar dann eher den Anschein, ich kann da nicht einfach irgendwo hin und mich darum kümmern. Je höher ich mich entwickle, desto mehr kümmert es mich ja auch, wo es hin möchte und wem ich es geben oder was ich es geben möchte. Und was ich auch einen ganz interessanten Aspekt finde, in dem Moment, wo ich was geben kann, signalisiere ich ja auch immer, dass ich Fülle habe.
Aber ich glaube, darf ich das nochmal gerade draufwerfen? Die Frage stellt sich doch gar nicht so abstrakt, dass man das sozusagen so ins Leere gibt, sondern bleib doch mal bei den Kindern, da kannst du es doch genau sehen, den Unterschied. Wenn du einem Kind was gibst, absichtslos, dann heißt das, dass du wirklich an einer Stelle aufhörst mit deinen Erwartungen. Du unterbrichst einfach deine Intentionen in dem Ganzen. Und wenn du das machst, dann musst du eben auch damit rechnen oder du hast keinen Einfluss mehr darauf. Du vertraust wirklich, dass dein Kind zum Beispiel dann eine Ausbildung macht, die für das Kind dann gut ist. Und der Unterschied dazu wäre, wenn du vorschreibst, wofür er das nur verwenden darf. Also da kann man doch sehen, dass es nicht blind ist, aber doch Absichtslosigkeit eine wirkliche Qualität gewinnen kann.
Ja, aber das ist doch ein Ausdruck eines ganz bestimmten Bewusstseins. Das hat es doch in der Geschichte der Menschheit nur ganz selten gegeben und ist jetzt gerade in. Aber das ist doch nicht so, wie Kinder erzogen werden.
Das ist ja nicht maßgeblich.
Ja, aber ich erlebe das auch, also sehr sinnvoll, einem Kind Richtung zu geben.
Ich wollte auch sagen, bevor ich das dem Kind gebe, mache ich mir trotzdem Gedanken, ob das Sinn macht, ob es sinnvoll ist.
Ja, und wenn das Kind sich dann anders entscheidet, nimmt man das Geld wieder zurück? Oder das wäre doch Gängelei, finde ich.
Ja, ich glaube, dass Erziehung sehr viel solche Prozesse und Entscheidungen beinhaltet und sehr wenig Freiräume gibt.
Dass es das auch gibt, habe ich ja nicht bestritten. Ich denke auch, dass man an ganz vielen Stellen nicht sozusagen dieser Freiheit geben muss. Aber was ich so ein bisschen vermisse, muss ich jetzt sagen, das ist sozusagen, ihr habt überhaupt keinen Sinn, finde ich, für die Ästhetik von Schenken, für die Schönheit, für die Größe, die da drin liegt. Also das fehlt mir hier so ein bisschen in der Diskussion.
Und auch finde ich, also der Begriff Vertrauen, den würde ich jetzt gerne mal so in die Runde werfen. Also das hat damit, glaube ich, auch viel zu tun. Also einmal bei Kindern sozusagen, ich ermögliche da einen Freiraum, sodass die sich entwickeln können, so wie sie selber werden wollen. Und traue da eigentlich oder muss da eigentlich auch trauen, dass das schon eine gute Richtung nimmt, ja. Und dass es nicht unbedingt das ist, wie ich bin oder wie ich mir das vorstelle. Und dieses, also mich mit diesem Vertrauen zu verbinden, das, also das finde ich, also das ändert uns auch auf einer ziemlich tiefen Ebene. Also zu sagen, jetzt entweder bei Kindern oder auch bei einer anderen Schenkung, zu sagen, ich gebe dir was und ich traue dir, weil wir irgendwie eins sind, weil ich an Entwicklung glaube. Das finde ich eine Qualität, die jetzt sehr rausfällt und es kommt mir sehr kontrolliert vor.
Mhm. Aber ist es dann nicht so, dass dann zuerst mal ein Impuls des Schenkens kommt? Und da wird es ja wieder spannend.
Mhm. Ja,
und der Impuls dann her.
Ja.
Ich glaube auch, dass wir hier einfach ein sehr interessantes Spannungsfeld aufgerissen haben zwischen der Absicht und Absichtslosigkeit.
Mhm.
Und...
Ja, ich denke, Tom, wir können die Frage ja wirklich so ganz brandheiß dann in die Diskussion der Herbstakademie mit reinnehmen, weil sich, finde ich, hier was ganz Tolles zeigt eigentlich, dass nämlich mitten im Sozialen, in ganz elementaren sozialen Prozessen, ob es jetzt Geldwirtschaft oder auch mit Erziehung haben wir jetzt gerade berührt, ja, Zwischenmenschliches, wie sich da Dinge berühren, die einerseits ja eine ökonomische Seite haben, aber auch eine ganz tiefe Bewusstseinshaltung und Werteseite haben. Und das ist, also das sich so im Sozialen zeigt, das finde ich doch total spannend.
Ja, absolut. Und ich stimme dir auch zu, ich möchte mich auch so diese Frage auch offen lassen. Ich,
ja.
Weil ich glaube, dass sie eine sehr, sehr produktive Frage ist. Also,
genau.
Ich sehe sogar den produktivsten Teil der Frage in dem Offenlassen.
Ja.
Nicht erst mal im Stehen lassen, sondern Offenlassen im Sinne von Weitergehen damit. Weil ich glaube, dass da wirklich auch eine sehr produktive Reibung dran ist, zu sehen, dass es ja beides Werte sind, die für sich einfach wichtig sind und wo wirklich die Frage ist, wie geht das zusammen? Weil ich kann diese Schönheit, weil du auch die Ästhetik angesprochen hast, von Absichtslosigkeit, von, was sehr viel mit Vertrauen zu tun hat, wirklich sehen. Und für mich stellt sich wirklich die Frage, wie kann dieses Vertrauen einhergehen mit Verantwortlichkeit?
Ja.
Und vielleicht ist das auch wirklich der Punkt, den man so stehen lassen kann, weil ich glaube, das ist die Frage vielleicht direkt im Bewusstsein selber gestellt, die im Zentrum von all dem liegt, was wir gerade diskutiert haben.
Ja. Gut.
Okay, dann danke ich mal euch allen und auch allen, die zugehört haben, für diese spannende Frage, die wir auf der Herbstakademie sicher wieder aufgreifen werden. Und freue mich sehr, wenn wir die Vorgespräche zur Herbstakademie nächste Woche am Donnerstag wieder weiterführen werden.
Alles Gute, Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Einen schönen guten Abend.